Heute Morgen, als ich hergefahren bin, habe ich einen Herrn gesehen, der es verpasst hat, aus der U-Bahn auszusteigen. Und ich dachte mir, oh, so ein armer Tropf, da stand er an der Tür, die ist nicht mehr aufgegangen, musste weiterfahren. Nächste Station bin ich ausgestiegen, ging so meines Weges, war in Gedanken versunken. Und das Erste, was mir passiert ist, ich steige in die falsche U-Bahn ein und war einfach mal ins falsche Eck und ich dachte mir, ja, also mir ging es nicht anders als dem Herrn vor mir. Aber ich habe es doch hergeschafft durch Gottes Gnade und bitte um Entschuldigung, dass wir deswegen auch den Gottesdienst 2, 3 Minuten später erst anfangen konnten. Wir befinden uns ja seit letzter Woche in einer neuen Predigtreihe und zwar durch das Markus-Evangelium. Und ich habe euch so ein bisschen versucht, am Anfang mit hineinzunehmen in dieses Buch, dass Markus nicht einfach nur eine Biografie schreibt. Das Leben Jesu. So hat es begonnen, dann ist das passiert, dann das, dann das, dann das. Markus schreibt über das Leben Jesu, aber Markus hat vielmehr eine theologische Botschaft. Er will uns sagen, wer ist denn dieser Jesus? Und er sagt es in seinem allerersten Vers, dieser Jesus, von dem ich euch schreibe, ich will euch überzeugen, dass er der Christus ist, der Sohn Gottes. Und ich habe euch auch schon mal ein bisschen damit hineingenommen, dass dieses Buch im Großen und Ganzen 5 Akte hat. Die Geschichte, die Markus aufzeigt, er spricht in den ersten 4 Kapiteln von, wer ist Jesus? Jesus ist der König. Er beweist, dass Jesus der König ist und zeigt viel davon. Dann in den Kapiteln 4 bis 8 geht es nicht mehr so sehr darum, wer Jesus ist, sondern vielmehr die Frage, glaubst du eigentlich? Und wir sehen die Jünger und wir sehen die Pharisäer. Und alle schippern sie irgendwie so dahin und keiner ist so richtig klar dabei. Mit den Jüngern geht's bergab. Und dann kommen da ein paar so Gestalten, die eigentlich sehr untypisch sind. Eine heidnische Frau, die wirklich fest an Jesus glaubt. Da geht's um Glauben. Und dann in den Kapiteln 8 bis 10 offenbart Jesus, dass, obwohl er der König ist, er gar nicht in diese Welt gekommen ist, um zu regieren, sondern um sein Leben zu geben, um ein Knecht zu sein. Und dann sehen wir, es geht Schlag auf Schlag. Jesus geht nach Jerusalem. Er kommt in den Konflikt mit den Obrigkeiten, die Kapitel 11 bis 13. Und dann 14 bis 16, Jesus geht ans Kreuz. Das ist die ganze Botschaft, die Markus hat. Und wir befinden uns immer noch im ersten Akt. Wer ist eigentlich Jesus? Jesus der König. Und wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnern könnt, der Bibeltext letzte Woche, der hat geendet mit der ersten Predigtbotschaft, die Jesus hat. In Vers 15, Kapitel 1, Vers 15 haben wir gelesen, Jesus predigt und er spricht, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt das Evangelium. Das ist die große Botschaft, die Jesus hat. Und ich habe mich in der Vorbereitung ein bisschen damit auseinandergesetzt, was die Bibel eigentlich so über dieses Reich Gottes sonst so lehrt. Und wisst ihr, wo wir ganz viel über das Reich Gottes finden? In der Offenbarung. In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, wird uns viel beschrieben darüber, wie es sein wird. Und ich bin einer, der gar nicht so oft die Offenbarung liest, weil das mir dann auch immer wieder schwerfällt, damit richtig umzugehen. Das ist ja gar nicht so einfach, das Buch. Aber ich habe einfach dieses Buch gelesen mit dieser Frage, was sagt es mir über das Reich Gottes? Und ich fand es wundervoll, ab Kapitel 19 zu sehen, wie Jesus als König die Herrschaft antritt. Da gibt es diesen Vers, Kapitel 19, Vers 6, wo es heißt, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Der König beginnt, seine Herrschaft anzutreten. Und dann sehen wir die Folgen davon. König Jesus tritt die Herrschaft an und das Erste, was passiert, er richtet die Finsternismächte dieser Welt. Sehen wir dann in den weiteren Kapiteln, Kapitel 20, er bricht die Macht des Teufels. Und was passiert? Er richtet den Teufel und der Teufel wird auf ewig in den Feuersee geschmissen, wird auf ewig gerichtet. Jesus richtet die Dämonen, all das Böse. Und dann Kapitel 21, ziemlich am Schluss, gibt es diese ganz bekannten Verse, wo es heißt in den Versen 3 und 4, wenn Gottes Reich beginnt, dann wird Gott Wohnung nehmen unter den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird mitten unter ihnen sein als ihr Gott. Und wisst ihr, was dann die Realität ist? Es wird keine Tränen mehr geben. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird kein Leid, kein Geschrei, keine Trauer, keine Schmerzen mehr geben, denn das alles ist vergangen. All das wird uns berichtet über das Reich. Und genau das ist das, was Jesus hier ankündigt. Tut Buße, denn das Königreich ist nahe. Die Zeit ist nahe, an dem diesem Elend ein Ende gemacht wird. Und nun sehen wir in unserem heutigen Predigtabschnitt eine größere Passage, wo Jesus einen Vorgeschmack von diesem Himmelreich gibt und wo Jesus genau das auf Erden tut, was auf Ewigkeit verheißen wird. Und das ist ein etwas größerer Abschnitt, deswegen habe ich den in zwei Predigten eingeteilt. In den Kapitel 1, 16 bis 2, 17 sehen wir, wie Jesus sein Reich ein Stück weit auf Erden baut und vorlebt und zeigt, was mit ihm kommt. Und wir wollen uns heute die erste Hälfte anschauen und ich habe drei Punkte für euch, die könnt ihr euch gerne auch in euer Handout mit reinschreiben. Wir wollen uns als erstes anschauen die Autorität Jesu, dann wollen wir uns anschauen den Auftrag Jesu und drittens den Anspruch Jesu. Und bevor wir starten, möchte ich beten. Vater, nach all dieser Hektik, die wir heute Morgen vielleicht schon hatten, in all den Turbulenzen, die wir hatten, die Dinge, die nicht planmäßig liefen, möchte ich dich bitten, dass du uns jetzt Ruhe gibst in unseren Herzen und uns bewusst machst, dass du die Kontrolle hast über alles, was heute hier abgeht, was in dieser ganzen Welt läuft. Du bist der Herr, vor allen Dingen auch hier in unserer kleinen Gemeinde. Du hast alles in Kontrolle. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns dein Wort auftust, denn ich kann es nicht. Und dass du unsere Herzen auftust, denn das kann keiner hier. Du musst es tun. Öffne unsere Herzen, öffne meinen Mund und lass dein Geist reden, Herr, durch dein Wort zu unseren Herzen. Amen. Der erste Punkt, die Autorität Jesu. Und ich mache jetzt gleich was ganz Komisches. Ich möchte mit euch sofort die Geschichte ab Vers 21 beginnen und erstmal die Verse 16 bis 20 außen vor lassen. Da kommen wir ganz am Schluss darauf und ich werde euch dann auch mitteilen, warum. Im Vers 21 lesen wir, Jesus ging, nachdem er am See war und die Jünger berufen hat, in eine Stadt namens Kapernaum, direkt beim See Genezareth. Und es heißt, und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und er lehrte. Jesus geht am Sabbat in die Synagoge von Kapernaum und er hält dort eine Predigt. War von euch schon mal jemand in Kapernaum? Da kann man heute noch die Ruinen eigentlich anschauen. Das ist im Norden des Sees, ganz nett eigentlich da. Und Kapernaum war der Ort, wo Simon Petrus gewohnt hat. Und das war auch so ein bisschen der Ausgangspunkt, der Bezugspunkt, wovon Jesus dann immer weitergereist ist. Das sehen wir dann auch vor allen Dingen in den anderen Evangelien. Don Carson nennt es deswegen die Operationsbasis Jesu, sein Stützpunkt. Und Jesus geht da in die Synagoge. Und witzigerweise, wer das Lukas-Evangelium kennt, der weiß, vermutlich die Synagoge, in die Jesus ging, das ist die Synagoge, die von einem heidnischen Hauptmann erbaut wurde. Ganz interessant. Jesus geht in die Synagoge und er predigt, er hält eine Predigt. Und das kann man ein bisschen vergleichen mit unserem Sonntagsgottesdienst. Die Synagogen hatten keinen angestellten Pastor wie mich, der da immer die Predigt gehalten hat. Die Juden haben sich da versammelt und sie haben auf Gottes Wort gehört, aber das waren eigentlich Laienprediger. Das waren die Schriftgelehrten und Männer, die lehrbegabten Männer aus der Stadt, vielleicht so ein bisschen wie in der Brüdergemeinde, wenn das jemand kennt. Und die haben sich dann da samstags hingestellt, samstags am Sabbat, und haben gelehrt. Und hier lesen wir, Jesus kam in die Synagoge und er lehrt, er predigt, er tut das Gleiche wie die Schriftgelehrten. Und jetzt ist euch hier vielleicht schon aufgefallen, Markus erzählt uns ja gar nicht, was Jesus gepredigt hat. Markus hat in Vers 15 zuvor gesagt, die Botschaft, die Jesus hat, ist, dass sein Reich kommt. Und jetzt weiter geht Markus sehr wenig darüber ein, was Jesus sagt, sondern er erklärt uns eigentlich, was Jesus tut und was das für einen Effekt hat. Und wir können davon ausgehen, die Botschaft, die Jesus hat, die wird nicht viel anders sein als das, was er vorher gesagt hat. Tut Buße, denn mein Reich ist nahe. Kommt zu mir, glaubt das Evangelium, findet Vergebung für eure Sünden. Das ist die Predigt, die Jesus da wahrscheinlich gehalten hat. Und in Vers 22 sehen wir, was diese Predigt für einen Effekt hatte. Es heißt, und die Menschen erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Der Begriff, der hier verwendet wird für Erstaunen, der ist gar nicht so positiv belegt, sondern der meint eigentlich mehr ein Erschrecken. Wortwörtlich übersetzt könnte man sagen, erschlagen sein. Jesus predigt in dieser Synagoge eine Predigt, das Königreich ist nahe, tut Buße, schmeißt hier alles über den Haufen, was ihr bisher hattet, das läuft nicht, ihr müsst ganz zu Gott kommen. Und was mit den Menschen passiert? Sie werden erschlagen von der Botschaft Jesu, aufgewühlt oder erschreckt, sind auch Begriffe, die man da gut übersetzen könnte. Jesus hält so eine Predigt da in der Synagoge von Kapernaum und die Menschen sind total aufgeweckt. Und das Interessante ist, Markus sagt uns hier, was Jesus predigt und die Art und Weise, wie Jesus rüberkommt, das steht im Kontrast zu den Schriftgelehrten. Es heißt, Jesus hat gepredigt mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und das meint nicht, dass Jesus besonders eloquent geredet hat. So, Jesus ist so ein richtig guter Lehrer, ist nicht so ein Trockener wie sonst die Schriftgelehrten meistens. Das meint nicht, dass Jesus sehr eloquent irgendwie geredet hat. Und es aber heißt auch nicht unbedingt, dass Jesus sehr belesen geredet hat. Oh, der weiß aber ganz schön viel aus dem Alten Testament. Das wussten die Schriftgelehrten auch. Wenn es hier heißt, Jesus hat gepredigt mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten, was Markus ja eigentlich sagt, Jesus hat gepredigt wie die Propheten im Alten Testament. Jesus hat nicht einfach nur das Gesetz genommen und versucht irgendwie ein bisschen zu interpretieren und anzuwenden und was könnte das sonst für meinen Alltag heißen. Jesus hatte diese Botschaft, Leute, Gottes Reich ist da, der Gott, der sich von euch so lange abgewandt hat, er ruft euch jetzt auf, dass ihr umkehrt und dass es einen radikalen Schnitt in eurem Leben gibt. Und es war für die Menschen so wow, dass ihnen die Kinnlade runterfiel. Es war in Anführungsstrichen so, wie wenn ein Prophet aus dem Alten Testament geredet hat. Und wenn ihr diese Predigten lest, der Propheten, dann merkt ihr, die haben ganz schön Feuer. Wenn ihr die Schriftgelehrten kennt, und ich habe viel Kontakt gehabt mit den Juden. Ich war auch immer wieder bei so Sabbatessen und hatte auch hin und wieder Kontakt zu Rabbinern. Ja, das ist ganz interessant eigentlich, wie die Bibel auslegen und womit die eigentlich ihre Zeit totschlagen. Da sind wirklich viele Menschen dabei, die sehr ernst meinen, aber es kommen auch wirklich sehr ganz abstruse Dinge. Sie beschäftigen sich den ganzen Tag damit, was halt irgendwie so Gott geboten hat. Und sie sehen, okay, Gott hat geboten, man soll nicht am Sabbat arbeiten. Dann denken sie darüber nach, was könnte das heißen? Und dann kann ich mir vorstellen, da war so ein Schriftgelehrter in der Synagoge und sagt, okay, am Sabbat darf man keine Arbeit verrichten, das heißt, ihr dürft kein Feuer machen, weil Feuer anmachen ist irgendwie Arbeit. Und heute denken die Juden dann, naja gut, Feuer anmachen, also wenn ich einen Lichtschalter andrücke, in gewisser Hinsicht geschieht da auch ein Feuer, also darf ich einen Lichtschalter nicht mehr am Sabbat drücken. Und das war in Anführungsstrichen vielleicht so eine Art von Predigt, was die Menschen gehört haben. Und jetzt kommt Jesus mit dieser Kontrastpredigt und sagt, Leute, das Königreich Gottes ist nahe, hört auf, euch mit sowas zu beschäftigen und lasst Gott wirklich in euer Herz. Immer wieder haben die Propheten sich über das Volk beschwert und haben gesagt, ihr verehrt Gott nur mit euren Lippen, sagt Gott selbst, aber euer Herz ist ihm fern. Jesus predigt hier mit Vollmacht und sagt, Leute, es braucht einen radikalen Schnitt. Und dieser Begriff Vollmacht, der hier kommt, der wird eigentlich am besten übersetzt mit Autorität. Jesus predigt hier mit einer Autorität und die Menschen nehmen es wahr. Das ist aber nicht das Einzige, was in dieser Synagoge passiert. Nicht nur, dass Jesus so autoritativ predigt, deutlich macht, wer er ist durch sein Auftreten. Wir lesen in Vers 23 und 24 weiter. Schaut mal in euren Text. Und sogleich war in der Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist und er schrie auf und sagte, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist der Heilige Gottes. An diesem Sabbat war ein Mensch in der Synagoge, der einen unreinen Geist hat, ein Besessener. Und was wir hier sehen, ist, hier prallen gerade zwei Welten zusammen. Jesus, von dem wir vorher noch gehört haben, der Heilige Geist kam auf ihm, der Geist Gottes ist in ihm, er predigt aus dem Geist Gottes und dann dieser unreine Geist, Heiligkeit und Unreinheit. Und die Botschaft, die dieser Geist hat, ist das, Jesus, ich weiß ganz genau, wer du bist. Du bist der Heilige Gottes. Das Interessante daran ist, wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen, was Markus uns aufzeigen will, ist, er will die Frage beantworten, wer Jesus ist. Und wisst ihr was? Die Dämonen, die wissen, wer Jesus ist. Die Dämonen wissen ganz genau, wer Jesus ist. Die Menschen im Kontrast nicht. Man sieht es immer und immer wieder, Markus Evangelium, die ersten 8 Kapitel, dass die Dämonen bekennen, wer Jesus ist, und die Menschen eigentlich sich immer nur fragen, wer ist dieser? Wie kann er sowas tun? Was ist das für eine Vollmacht und Autorität? Die Dämonen erkennen Jesus, die Menschen leider noch nicht. Und diesen Fall sehen wir auch hier, der Dämon kommt, der besessene Mensch, und der Dämon spricht, du bist der Heilige Gottes, was haben wir mit dir zu schaffen? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Was meint er damit? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Was würde die antworten auf die Frage? Ist Jesus gekommen, um sie zu vernichten? Die Antwort ist ja. Absolut. Johannes 1, Vers 10 sagt uns, nicht Johannes 1, Vers 10. Im ersten Johannesbrief wird uns gesagt, Jesus kam in diese Welt, 1. Johannes 3, Vers 8, um was zu tun? Damit er die Werke des Teufels vernichte. Jesus kommt und dem Geist ist bewusst, das ist der Heilige Gottes und das heißt nichts Gutes für ihn. Und kurzerhand sehen wir, was Jesus tut. Er antwortet auf diesen Mann, indem er sagt, verstumme, fahre aus, und ratzfatz ist der Geist weg und ist stumm und spricht nicht weiter. Und ich weiß, wenn wir das jetzt hören, für uns heute im aufgeklärten Deutschland fällt es immer sehr schwer, wenn wir solche Berichte hören. Ein Besessener, der da irgendwie sowas sagt, Jesus, der sagt, Geist, fahre aus. Das fällt vielen deutschen, aufgeklärten Menschen heute so schwer, sowas zu glauben. Kann das sein? Kann das sein? Und ich glaube, wir müssen hier uns bewusst machen, absolut, die Bibel redet immer von dieser Realität. Ob du es wahrhaben willst oder nicht, diese Erde kann sich nicht allein dadurch erklären, dass es Materie und Energie gibt. Materie und Energie können nicht erklären, was manchmal in menschlichen Herzen vorgeht und was Menschen manchmal bewegt, Dinge zu tun. Da ist mehr da als nur das, was uns vor Augen steht. Wir müssen das also klar erkennen. Es gibt diese Dinge und wir sollten nicht darüber naiv sein. Andererseits, glaube ich, müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht ins andere Extrem fallen. Es gibt vor allen Dingen sehr emotionale Menschen, Menschen, die sehr gefühlig sind, die meinen in allem immer etwas Geistliches zu sehen. Sowohl im Geist Gottes als auch im Negativen, die sehr viel auf ihre Gefühle eingehen und da nicht mehr differenzieren können. Und ich glaube, nicht alles, was uns manchmal so geistlich erscheint, ist wirklich mystisch geistlich. Der Teufel wirkt übrigens auch oft sehr profan, durch sehr alltägliche Dinge. Zwietracht, Streit, das sind sehr profane Dinge. Da ist wenig Mystizismus da dahinter. Aber es gibt diese Finsternismächte und Jesus konfrontiert sie und Jesus sagt zu diesem Geist, verstumme und fahre aus von ihm, und der unreine Geist zerrte den Mann und er rief mit lauter Stimme und fuhr aus von ihm. Jesus ist nicht nur derjenige, der mit aller Autorität predigt, Jesus ist derjenige, der mit aller Autorität den Teufel in die Schranken weist. Und das erinnert uns vielleicht an letzte Woche, der Teufel hat Jesus in der Wüste versucht. Und Jesus ist heil aus der Wüste rausgekommen, hat Stand gehalten. Und hier sehen wir, der Diener des Teufels lehnt sich auf gegen Jesus und Jesus schmeißt ihn raus. Und was passiert da in dieser Synagoge, als Jesus das tut? Vers 27 sagt uns, die Menschen sind alle voller Entsetzen. Und sie fragten sich untereinander, was ist hier passiert? Eine neue Lehre mit Vollmacht, was ist das? Wer ist dieser Mann, der sogar den unreinen Geistern gebietet und sie gehorchen ihm? Und dann heißt es weiter, und die Menschen, so aufgewühlt von dem, was da passiert ist, weil sie es nicht einordnen konnten, haben das alles weitererzählt. Und auch hier ist wieder interessant, der Begriff Entsetzen, sagen die meisten Kommentatoren, ist wahrscheinlich auch gar nicht so positiv belegt, sondern eher mit Furcht. Die Menschen sehen Jesus, wie er wirklich ist, und sie fürchten sich, sie können es nicht einordnen. Wer ist denn dieser, dem sogar die unreinen Geister gebieten? Das ist kein normaler Gottesdiensttag, oder? Ich habe noch keinen solchen Sonntag erlebt. Ich glaube auch nicht, dass es in Kapernaum ein normaler Sabbat war, was da geschehen ist. Weder die Predigt von Christus, noch dieses Wunder der Dämonenaustreibung, das er da getan hat. Das war kein normaler Sabbat. Interessant ist, dass der Tag aber hier für Markus noch gar nicht abgeschlossen ist. Markus hat noch mehr über diesen Tag zu erzählen. Er berichtet, dass es nach dem Gottesdienst in Anführungsstrichen weiterging. Vers 29, Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus von Simon Petrus und Andreas. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder und sofort sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf, und das Fieber verließ sie und sie diente ihm. Jesus kam zu Simon Petrus nach Hause, und ich habe gelesen, weiß nicht, ob das stimmt, dass es wohl da auch sehr üblich war, dass man nach dem Sabbat Gottesdienst gemeinsam isst, so wie wir heute. Und vielleicht hat Simon Petrus den Jesus mitgenommen zu seinem Sabbatessen. Das kann gut sein, das wissen wir nicht. Er nahm ihn mit nach Hause. Und dann sehen wir da zu Hause, war Simons Schwiegermutter. Das heißt übrigens, dass Simon verheiratet war, auch wenn das nicht alle Christen heute glauben wollen. Er war verheiratet. Er hatte eine Schwiegermutter und die war krank, die hatte Fieber. Und Fieber heißt da nicht so viel wie, ihr ging es ein bisschen schlecht, sie lag 2 Tage flach und das war's. Die Frau war wirklich sehr, sehr, sehr krank. Fieber wird sogar mit Fieberbrand oft übersetzt, und gerade im Alten Testament wird es wirklich immer als sehr, sehr schweres Krankheitsbild beschrieben, sogar als ein Gericht Gottes oft im Alten Testament. Wir sehen hier diese Frau, die ist krank. Und Jesus, derjenige, der mit Autorität und Vollmacht lehrt und predigt, und Jesus, derjenige, der mit Autorität und Vollmacht die Geister in die Schranken weist, er ergreift diese Frau und sie steht auf und ist gesund und dient ihnen. Und ich finde hier eine ganz interessante Parallele. In Vers 31 heißt es nicht, und Jesus ergriff ihre Hand und richtete sie auf und sie ward gesund, sondern und das Fieber verließ sie. Ich glaube, das ist ein Anklang an dem, was wir vorher gehört haben. Und der Geist wich von ihm, verließ ihn. Jesus spricht und der Geist muss abhauen. Jesus spricht und das Fieber muss abhauen. Und was das uns sagt, ist, Jesus, der hat nicht nur die Autorität über Geister und über die Lehre. Jesus ist derjenige, der auch über Krankheit und Tod regiert. Jesus spricht und diese Frau wird gesund. Oder Jesus ergreift sie und diese Frau wird gesund. Das war bisher ein ziemlich ungewöhnlicher Tag in Kapernaum. Und was wir hier sehen, ist das ein Vorgeschmack von dem, was Jesus in Ewigkeit verheißt. Jesus tut all diese Dinge. Aber wenn ihr jetzt mal weiterschaut im Vers 32 und 34, seht ihr, der Tag ist immer noch nicht um. Jesus hat so gepredigt, Jesus hat einen Dämon ausgetrieben, Jesus hat ganz persönlich die Schwiegermutter des Petrus geheilt. Und jetzt lesen wir, als es aber Abend geworden war, und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm, und die ganze Stadt war in den Türen versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheit Leidenden, und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Bis spät in den Abend brachten die Bürger Kranke und Besessene zu Jesus, und er heilte viele und er machte viele rein von ihren Dämonen. Was da passiert, ist ein Volksauflauf an einem Tag. Das ist ein Alltag für Jesus. Nur, dass du mal so einen Blick hast und du meinst, du musst ganz schön viel arbeiten. Das war ein Alltag für Jesus. Das war ein Sabbat für Jesus. Da kamen viele, viele Menschen. Was tut Jesus? Er heilt die vielen und er treibt viele Dämonen aus. Er vollbringt all das, was er vorher getan hat. Er tut all das. An einem Tag. Und wir sehen hier also, dass Jesus, trotzdem er ein König ist, ziemlich viel Zeit damit verbringt, Menschen zu dienen, oder? Ich weiß nicht, welchen König du kennst auf Erden, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt, welche Leiden seine Bevölkerung hat. Können Sie dir das vorstellen? Die Engländer gehen alle nacheinander zu Buckingham Palace. Ja, Frau Queen, ich kann meine Rechnung nicht bezahlen. Alles klar, ich begleiche die. Oh, ich bin krank. Alles klar, ich überweise dich ins Krankenhaus. Das ist für uns eigentlich absurd. Aber was Markus hier macht, ist, er zeigt diese beiden Seiten Jesu. Jesu ist so absolut autoritativ, weil er der Himmelskönig ist. Und wisst ihr was? Jesus ist so nahbar, so mitleidend für die Menschen, dass er ihnen hilft, dass er die Kranken heilt und dass er die bösen Geister austreibt. Das ist dieser Jesus, der uns hier geschildert wird. Das ist die Autorität, die Jesus über alles hat. Das ist ein Alltag, wie er die Realität sein wird auf ewig im Himmelreich. Und jetzt schaut aber mal weiter. Wir kommen zu unserem zweiten Punkt. In den Versen 35 bis 39 ändert sich die Sache etwas. Und früh morgens heißt es hier, am nächsten Tag, als es noch sehr dunkel war, stand Jesus auf und ging hinaus. Und was tat er? Er ging fort an einem einsamen Ort und er betete dort. Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und sie fanden ihn und sagten zu ihm, Jesus, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch was dort tue, heile und Dämonen austreibe, damit ich predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und er trieb die Dämonen aus. Das Erste, was wir hier sehen, ist eigentlich für mich eine wirklich sehr bewegende, wundervolle Sache. Jesus hat so einen harten Arbeitstag. Jesus kümmert sich so sehr um die Leiden der Menschen. Jesus arbeitet von morgens in der Synagoge bis abends, bis in die Nacht hinein, heilt und tut Dinge. Und am nächsten Tag, früh am Morgen, als es noch dunkel war, heißt es, suchte er die Stille, ging auch fort und suchte die Gemeinschaft und die Nähe zu seinem Vater. Und ich weiß, an dieser Stelle sind wir es eigentlich gewohnt zu hören, alles klar, Jesus betet viel, also betet mehr. Ich möchte euch nochmal auf das hinweisen, was wir letzte Woche bedacht haben. So sehr Jesus in allem unser Vorbild ist, lasst uns nicht immer erst schauen, was können wir dem gleich tun. Lasst uns erstmal schauen, wie Jesus war. Und was wir hier sehen über Jesus ist, seine allererste Priorität, sein Lebensquell, seine Kraft war das, er Gemeinschaft mit seinem Vater pflegte. Am frühen Morgen, bevor die Geschäftigkeit der Welt kam, suchte er die Nähe zu seinem Vater und er betete. Als es dunkel war, er saß da irgendwo in der Pampa und er betete. Und dann, wie das so ist, wenn man einmal in der Stille angekommen ist, Vers 38 und weiter, Vers 37, da kommt Petrus, 36, 37, Jesus, alle Menschen suchen dich, wo bist du? Es gibt viele Heilungen heute wieder zu tun. Mach mal weiter, da wo du gestern aufgehört hast. Und Petrus wird uns hier ein bisschen wieder als Störenfried dargestellt. Jesus ist in der Ruhe, Jesus genießt die Ruhe. Petrus sucht ihn, ich finde es interessant, der Begriff kann sogar jagen heißen. Jesus jagte ihm nach. Wo um alles in der Welt ist der Jesus, du hast etwas zu tun. Und wir sollten ja jetzt eigentlich erwarten an dieser Stelle, nachdem wir Jesu Barmherzigkeit gesehen haben, dass Jesus sagt, alles klar, Petrus, gib mir noch 5 Minuten, ich spreche kurz mein Gebet zu Ende und dann komme ich und dann machen wir da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Aber Jesu Antwort ist das, lasst uns anderswohin gehen, lasst uns weggehen von den Menschen, die sich jetzt hier in Kapernaum auflaufen und sammeln und auf mich warten. Lasst uns woanders hingehen, in die benachbarten Flecken, Ortschaften. Warum? Damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Jesus ist nicht naiv oder blind. Er sieht diese Leiden der Menschen, diese äußerlichen Nöte, auch die äußerlichen Nöte, die uns oft so ausmachen. Er sieht es, er weiß es. Und sein größtes Ziel ist aber nicht, all dem entgegenzukommen. Trotzdem er das ja auch getan hat. Denn er sagt, ich bin aus einem anderen Grund gekommen. Ich bin nicht gekommen, um primär diese Welt zu heilen, sondern ich bin gekommen, um zu predigen. Jesus sagt hier, was sein eigentlicher Auftrag ist. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig, dass wir ihn da beim Wort nehmen. An 3 Stellen im Markus-Evangelium wird uns aufgezeigt, was Jesu Auftrag ist. Hier sehen wir, Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu predigen, nicht zu heilen. Ein paar Verse später, in Kapitel 2, werden wir es sehen, Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht für die Gerechten, sondern für die Ungerechten, für die Sünder. Und dann in Kapitel 10, Vers 45 sehen wir, da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, wie das für einen König normal ist. Ich bin gekommen, um zu dienen und wie, indem ich mein Leben hingebe als Lösegeld für viele. Was wir hier sehen ist, dass Jesus gibt uns einen Vorgeschmack vom Reich Gottes, wie es in Ewigkeit sein wird, aber er macht deutlich, jetzt, hier auf Erden, ist es noch nicht vollkommen angebrochen. Wir leben nach wie vor in einer gebrochenen Welt. Wir leben nach wie vor in einer Welt mit viel Chaos und Nöten. Und Jesus sagt, jetzt bin ich erst einmal da, um dem Hauptproblem entgegenzugehen, nämlich, dass eure Herzen von Gott fern sind und darum predige ich euch. Und dann, um mein Leben zu lasten, damit es Vergebung für eure Sünden gibt. Das ist die Wurzel für all die Nöte in der Welt. Das sagt die Bibel uns von Anfang an, dass wir mit Gott gebrochen haben, hat den Tod in die Welt gebracht, hat all das Leid und das Elend in die Welt gebracht. Und das Elend ist die Folge von der Ferne Gottes. Das sehen wir immer und immer wieder in der Bibel. Und Jesus sagt, ja, in meinem ersten Kommen tue ich diese Dinge und gebe euch einen Vorgeschmack, aber ich tue sie nicht vollkommen. Und mir ist bewusst, dass es viele Leiden weiter in dieser Welt gibt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, dass wir das an dieser Stelle festhalten, weil viele von uns kämpfen ja mit solchen Leiden und Nöten. Und ich kann dir hier eines über Jesus sagen, er sieht es und er ist genauso mächtig wie damals heute, dass er dir diese Dinge wegnehmen kann. Aber es kann sein, dass er uns so manches zumutet. Jetzt weiß ich, dass es viele fromme Christen gibt, die sagen, du erlebst es nur so, weil du nicht genug glaubst. Das ist die Standardnachricht, die leider der Westen nach Afrika transportiert hat. Wenn du genug glaubst, dann wirst du reich und gesund. Und wenn wir aber hier eigentlich hineinschauen, dann sehen wir, das stimmt gar nicht. Es ist gar nicht so, dass Jesus alle Leiden wegnimmt. Jesus mutet dieser Welt diese Leiden zu, damit sie erkennt, in welcher Not sie ist. Damit sie erkennt, dass sie ihn braucht. Er lässt viele Dinge auch so. Und statt alles zu heilen, predigt er. Und macht deutlich, die größte Not, die ihr habt, ist, dass euer Herz wieder zu eurem Gott findet. Und dass ihr es ernst meint, dass ihr wirklich diesem ernsten Appell folgt. Dass ihr nicht nur eine äußerliche Frömmigkeit lebt, wie viele Menschen es da in der Synagoge getan haben. Jesus prangert die Menschen immer wieder an, dass sie sehr äußerlich religiös leben, aber in ihren Herzen eigentlich gar keine Nähe zu Gott haben, sich gar nicht für Gott interessieren eigentlich, mit ihren Herzen Gott fern sind. Ihr Lieben, wenn Jesus wirklich alle Nöte hier wegnehmen würde, wenn wir nur genug darum beten und genug glauben würden, wisst ihr was? Da würden all die Christen, die das predigen, nicht mehr sterben. Weil die Krankheit ist nur ein Symptom für das Ultimative, den Tod. Der Tod ist, was in die Welt kam. Die Krankheit ist nur das, was zum Tod führt. Wenn Jesus alle Leiden wegnehmen würde, dann würden all die Menschen, die genug glauben, irgendwie alle in den Himmel auffahren und nicht mehr sterben. Und dann sehen wir, selbst jene, die das predigen, landen auch irgendwann im Grab. Nein, Jesus kam aus einem anderen Grund. Er wollte sein Reich verkündigen und er wollte es vorbereiten durch seinen Tod. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt, zu dem ersten Abschnitt in unserem Text, die Verse 16 bis 20. Jetzt, warum komme ich damit zum Schluss? Die Antwort ist ganz simpel. Wenn wir Markus anschauen, die erste Hälfte von Kapitel 1 und die zweite Hälfte von Kapitel 1 und die erste Hälfte von Kapitel 2, dann sehen wir, da ist wie so eine große Klammer, die Markus setzt. Er beginnt mit, Jesus beruft Jünger und sagt ihnen, folgt mir nach. Und dann geht's um die Autorität Jesu, wie wir gerade gehört haben. Und genauso geht es auch später weiter in dem zweiten Teil dieses großen Abschnittes, geht es wieder um die Autorität Jesu, nämlich über Sünde und Sündenvergebung. Und dann endet dieser Abschnitt wieder mit dieser Klammer und Jesus beruft einen Sünder. Und was Markus hier eigentlich macht in dem Stil ist, er setzt etwas in das Zentrum, nämlich wer Jesus ist und was Jesus tut. Und weil Jesus so ist, darum sagt er, folgt ihm nach. Und das werden wir auch jetzt hier in unserem Text sehen. Lest mal mit mir die Verse 16 bis 20. Da ist Markus nämlich sehr sparsam mit Worten. Der erklärt nicht viel. Er sagt, und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Lohnarbeitern im Boot und gingen weg ihm nach. Wenn wir das nur so lesen, dann kann das so klingen wie, Jesus läuft zufällig mal am See vorbei, er sieht ein paar Leute im Boot, sagt, hey Leute, folgt mir nach. Die Leute sagen, alles klar, wir folgen dir nach. Und ratzfatz kommen sie ihm nach. So wirkt es, wenn wir nur diese Verse lesen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel im Johannesevangelium lesen, dann sehen wir Andreas, der Bruder von Simon, der war schon ein Jünger des Johannes, der hat schon sehr viel gehört. Der war sogar schon einer, der gesagt hat, ich glaube, wir haben den Messias gefunden. Da gibt es schon eine große Vorgeschichte, aber Markus sagt, das ist alles nicht für mich der Punkt hier. Was ich euch deutlich machen will, ist das. Die Aufforderung Jesu hier an die einfachen Fischer, lasst alles liegen und folgt mir nach. Und die Aufforderung später an die Zöllner, ihr Sünder, kehrt um und folgt Jesus nach, ist das, Jesus in der Mitte der König mit Autorität ist. Das ist der Grund. Darum sagt Markus, folgt ihm nach. Das ist der Punkt, den er uns machen will. Und ich will mit euch diese Nachfolge hier nur in Kürze ein bisschen betrachten. Schaut mal her, das Erste, was wir sehen, ist, Jesus sagt, folgt mir nach. Und es geht nicht nur darum, dass wir bei ihm Heilung finden und Errettung, sondern kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jesus sagt, ich habe einen Auftrag für euch. Ich habe eine neue Aufgabe für euer Leben. Jesus zeigt uns hier im dritten Punkt seinen Anspruch. Er sagt, Leute, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und bitte achtet auf dieses Detail. Was müssen die Menschen tun? Ihm nachfolgen, ihm hinterher. Wer macht die Menschen zu Menschenfischer?
Jesus Christus.
Jesus Christus. Wisst ihr, was das für ein wundervoller Trost ist, wenn du dir diese Botschaft bewusst machst? Wir wissen, wir haben eine große Aufgabe und wir wissen, dass wir die nicht machen können. Und Jesus sagt, keine Sorge, folge du mir nach und ich mache dich zum Menschenfischer. Und wie grandios ist es, dass wir hier genau als Beispiel den Petrus sehen, der noch vielfach scheitern wird, vielfach. Der noch vielfach diesem Auftrag nicht nachkommen wird, wie er soll. Und Jesus ist mit ihm auf dem Weg, Stück für Stück. Und Jesus offenbart sich ihm Stück für Stück. Und so länger Petrus mit Jesus unterwegs ist und so mehr Petrus von Jesus versteht und sieht, desto mehr verändert sich das Herz des Petrus und desto mehr lernt er, diesem Auftrag nachzufolgen. Christus nachzufolgen, diesem Auftrag nachzukommen. Jesus sagt, folge mir nach und ich werde dich zu Menschenfischern machen. Und ihr Lieben, wenn ich da einfach mal an dieser Stelle einhaken darf, ich glaube, dass wir allzu oft sehr trägen Herzens sind und diesen Teil des Christseins vergessen. Christsein ist nicht nur ein Teil in meinem Leben, eine Erweiterung. Ich bin unter anderem auch Christ, das heißt, ich gehe sonntags nicht Fußball spielen um 14 Uhr oder so, sondern ich gehe in den Gottesdienst morgens um 10 Uhr. Christsein ist ein neues Lebensprinzip. Jesus sagt, lasst alles stehen und liegen und folgt mir nach. Das heißt, richtet nicht euren christlichen Glauben nach euren Arbeitsverhältnissen oder anderen Dingen aus, sondern richtet eure Lebensverhältnisse nach mir aus. Und auch hier müssen wir aufpassen, dass wir jetzt hier nicht irgendwie so ein asketisches Christsein sehen, auch wenn wir hier lesen, dass vor allen Dingen dann auch Johannes und Jakobus ihren Vater zurücklassen, alle stehen und liegen lassen, Jesus nachfolgen, sehen wir doch später, irgendwie haben sie ja dennoch ihre Boote, die verkaufen nicht auf einmal alles und leben jetzt als Nomaden. Immer mal wieder sehen wir, dass die auch mit den Booten rumschippern, später sehen wir in Johannes ziemlich am Ende, dass Petrus mal wieder fischen geht. Und das heißt auch nicht, dass man auf einmal seine Familie zurücklassen soll. Also der Auftrag ist hier nicht an euch, lasst, trennt euch, tut mir leid, du musst deine Ehefrau zurücklassen, du musst jetzt alleine losziehen. Das ist auch nicht, was Jesus hier sagt, denn der Apostel Paulus sagt einmal später, unser lieber Petrus, der eine Frau hat, der nimmt die mit auf Missionsreisen. Paulus sagt, ich hätte auch das Recht, das Privileg, eine Frau zu haben wie Petrus und die anderen Apostel und gemeinsam einen Dienst mit ihr zu machen. Das ist also nicht der Punkt, dass wir alles stehen und liegen lassen, sondern dass wir dem wirklich eine hohe Priorität geben und unser Leben neu ausrichten. Und vielleicht kann das eine kleine Anwendung für uns erstmal sein, zu sagen, der Sonntag ist der Tag, wo ich in den Gottesdienst gehe und nicht wandern, zum Beispiel. Und wisst ihr, was das für mich konkret heißt? Der Mittwochabend ist der Abend, wo ich sage, ich gehe in den Hauskreis und ich werde nicht, weil ich müde, faul, abgelenkt bin, das schleifen lassen. Ich will in den Hauskreis gehen. Ich will, dass das Priorität in meinem Leben hat. Einer hier aus der Gemeinde hat auch diesen Gedanken ganz neu für sich entdeckt. Ich rede immer wieder mit ihm und er sagt, Robin, ich will mehr mein Leben mit meinem Glauben verbinden und ich will, dass die Menschen es sehen. Und er hat angefangen, dass er jetzt regelmäßig für Leute kocht, Kollegen einlädt zum Essen. Und er sagt, ich will, dass die Menschen was von Jesus hören, wenn sie zu mir kommen. Und wenn sie nur meine Bibel im Regal sehen und meine Freundlichkeit erleben, weil ich mich vielleicht nicht traue, ich will, dass mehr in meinem Leben mit meinem Glauben zu tun hat. Aber dennoch ist der Anspruch auch radikal. Und was mich besonders bewegt und was ich mir immer wieder wünsche und zu meinem Gebet mache und zu meinem Anliegen ist, dass ich nicht nur davon lese, dass andere Menschen wirklich viel gewagt haben für Gott, aber dass es nicht die Realität in meinem Leben ist. Eine Familie, die mich sehr begeistert, die hat ihr Haus verkauft, gesagt, wir brauchen eigentlich gar nicht so viel Platz. Und es ist in eine kleinere Wohnung gezogen, weil sie gesagt haben, wir kommen mit weniger aus. Das heißt, wir können mehr geben. Das war für die so ein Punkt, wo die gesagt haben, wow, so wollen wir unser Leben neu orientieren und zu sagen, wir sind nicht ebenso nur gutbürgerliche Menschen, die nicht auffallen, die in die Synagoge gehen. Wir sind wirklich Menschen, die versuchen, diese Liebe, die Jesus für die Menschen hat, auch zu tragen, zu haben, zu leben. Wir sehen hier also drei Dinge in unserem Text. Jesus ist derjenige mit absoluter Autorität. Er ist der König der Welt. Er ist der, der die Menschen liebt. Er ist der, der die Menschen heilt. Und er ist derjenige, der an das Kernproblem der Menschen geht, der bereit ist, für die Menschen zu sterben und sagt, ich trage eure Schuld. Und wir sehen, dass Jesus einen Anspruch hat. Wenn er der König ist und wenn er der ist, der in diese Welt kam, um für Sünder zu sterben, dann gibt es eine Antwort. Nimm seine Botschaft ernst und folge ihm nach. Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt die gute Nachricht und folgt mir nach. Seid nicht nur gut bürgerliche Christen, die sich eigentlich nicht unterscheiden vom Arbeitskollegen, der Buddha bekennt, sondern folgt mir nach mit eurem Leben. Und der eine Grund dafür ist das, weil ich der König bin und weil ich euch dieses wundervolle ewige Reich verheiße. Das ist die Botschaft, die Markus uns hier hat. Das ist der Vorgeschmack vom Himmel. Amen.